Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigtext, den ich herausgesucht habe für diesen Gottesdienst, er steht im Buch Josua im 14. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 6 bis 15. Da traten herzu die von Juda zu Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunes, der Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen, in Kadesh Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab nach bestem Gewissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein, für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Und sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin auch heute so stark, wie ich war an dem Tag, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunes, Hebron zum Erbteil. Da wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunes, des Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treulich gefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt des Arba, der größte Mensch war unter den Anakitern. Das Land war zur Ruhe gekommen vom Kriege. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse der Landverteilung, die vermeintlich nur so unbedeutende historische Notizen sind vor über 3000 Jahren, aber doch steckt viel an Theologie und deinem Wort eben auch in diesen Versen. Und wir wollen dich jetzt bitten, Herr, wenn wir die Predigt über diese Verse hören, dass du uns die Bedeutung für unser Leben und unseren Glauben erschließen wollest. Und damit das gelingt und geschieht, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe vor 35 Jahren Abitur machen dürfen und hatte mündliche Prüfung im Fach Deutsch. Und die erste Frage in dieser Prüfung im Abitur lautete, habe ich bis heute nicht vergessen: Herr Latzel, wissen Sie, was der Verfremdungseffekt ist? Wusste ich, konnte ich erläutern. Verfremdungseffekt, das ist so ein stilistisches Mittel, das gibt es in der Literatur, das gibt es im Theater, dass man etwas Vertrautes in einem ganz anderen Licht mit einer neuen Perspektive darstellt, man vielleicht auch Widersprüche erzeugt, um eben etwas ganz besonders deutlich zu machen. Also im sogenannten epischen Theater ist das zum Beispiel so, also wenn dann so eine Aufführung ist, wenn da von König Lear, von Shakespeare etwas dargebracht wird, auf einmal König Lear mit dem Handy angerufen wird. Jeder weiß, zu Zeiten König Lears gab es noch keine Handys. Das ist dann so ein Verfremdungseffekt. Auf einmal kommt was ganz Neues rein, wo der Zuschauer denkt, was ist das denn? Manche ärgern sich auch, aber dann hat man nachzudenken. Oder wir kennen es in der Kunst, den berühmten Künstler Christo, der hat immer Bauwerke eingepackt, unter anderem damals das Brandenburger Tor, der hat das verhüllt, komplett verfremdet, und auf einmal hat man dieses Gebäude ganz anders wahrgenommen. Obwohl man es verhüllt hatte, verfremdet hatte, stand es auf einmal ganz anders im Mittelpunkt. Das ist so Verfremdung. Und ich konnte nicht nur in der Deutschprüfung ein bisschen was damit anfangen, mit diesem Begriff Verfremdungseffekt, nee, ab und an gebrauche ich das auch so in der Predigt, dass ich die ganz großen Helden nicht so mit den Superlativen dastehen lasse und sage, oh Mensch, was war der Kaleb für ein Großer, das könnte man über den sagen, sondern ich habe da so ein paar verfremdende Überschriften heute gefunden. Das haben Sie vielleicht schon gesehen, wenn Sie den Predigtzettel gesehen haben, um Ihnen den nahe zu bringen, um sich mal von so einer bisschen anderen Seite und einem anderen Licht ihm zu nähern. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, der verfremdete Kaleb. Ich möchte Ihnen den mit vier Überschriften näher bringen, um da zu sehen, dass Sie, dass wir etwas für unseren Glauben daraus mitnehmen können. Erstens Kaleb der Verbissene. Zweitens Kaleb der Vordrängler. Drittens Kaleb der Draufsteller. Und viertens Kaleb der Landeinnehmer. Alles so Beschreibungen, die ja wenig rühmlich sind, eher ein bisschen kritisch sind, etwas verfremdend. Aber wir wollen mal gucken, ob uns diese verfremdenden Überschriften nicht diesem Kaleb und damit auch dem guten Glauben an unseren Herrn und Heiland näher bringen können. Das Erste, Kaleb der Verbissene. Wenn Sie jetzt hier schon in der Kirche waren oder zu Hause schon mal die Überschriften gelesen haben, haben Sie vielleicht bei dem zweiten, beim dritten und vierten gedacht, ja, das kann man aus der Geschichte ablesen, aber Kaleb der Verbissene, wo kommt denn das her? Das lassen Sie mich kurz erläutern. Das Wort Kaleb ist, wie so viele Worte, wie viele Eigennamen in der Bibel, ein Wort, das eine tiefe Bedeutung hat. Und Kaleb heißt im Hebräischen Hund. Kaleb heißt Hund. Aber eigentlich wörtlich der Fassende, der zufasst. Also wenn Sie schon mal einen Terrier gesehen haben, ob hier so ein Yacht-Terrier oder so ein Bull-Terrier, Sie wissen, das sind so ganz verrückte Hunde. Also wenn die erstmal irgendwas im Sinn haben, irgendwo reinzubeißen, die verbeißen sich richtig in irgendetwas. Vor einigen Tagen ist Berti Vogt, einer der größten deutschen Fußballverteidiger, 75 geworden. Und dieser Berti Vogt, den Jüngeren muss man das erzählen, der hatte einen Spitznamen, der Terrier. Weil der als Verteidiger, wenn der einen Gegenspieler hatte, damals gab es noch nicht so Spielsysteme 4-3-2 oder was weiß ich, sondern da wurde Manndeckung gemacht. Und wenn Berti Vogts in Manndeckung nahm, der war erledigt. Auch in dem legendären Endspiel 1974, als da Deutschland gegen Holland 2-1 gewonnen hat, langes her, spielte Johan Cruyff, der Messi der damaligen Zeit, bei den Holländern. Und Helmut Schön hatte angeordnet als Bundestrainer, Berti Vogt sollte den erst ab 30 Meter vom Strafraum in Manndeckung nehmen. Und prompt fiel durch einen Foul an Cruyff das erste Tor für die Holländer. Und hat Vogt umgestellt in diesem legendären Spiel und hat ihn sofort das ganze Spiel als Manndecker genommen halt. Und da war der ausgeschaltet. Also, und deshalb hatte er den Namen Terrier, weil der lief dann hinter den Leuten her, die kriegten keinen Ball mehr, der hat die weggegrätscht, der war sehr unangenehm. Einer, der einfach zugefasst hat, sich in seine Aufgabe verbissen hat. Das macht einen Terrier aus, also einen, der zufasst, so einen Hund. Jetzt heißt Kaleb eben der Fasser, der sich verbissen hat, so habe ich es ja beschrieben. Und er hat sich in etwas verbissen, wo man sich besser gar nicht rein verbissen kann, nämlich in unseren Herrn und Heiland. Für den gibt es nur Gott, den Herrn, den Herrn, den Herrn. Wir haben eben die Lesung gehört, die zweite. Während alle anderen Botschafter, die da waren, gesagt haben, oh, was für furchtbare Menschen da leben, das Land, das uns verheißen ist, befestigte Städte und alles, wir müssen auf das Irdische gucken, schaffen wir nie, wir müssen zurück nach Ägypten, für diesen Kaleb nicht. Der kannte nur Gott, nur den Herrn, das war sein Ding, nichts anderes, nur den Herrn. Und während die dann nur da rumweinen, ganze Nacht lang rumweinen, so heißt es in der Bibel, sagt er, wir werden die auffressen wie Heuschrecken, weil der Herr mit uns ist. Für den gab es nur Gott, verbissen in unseren Herrn und Heiland. Jetzt kann man sagen, ja, ist das nicht ein Aufruf zum Fanatismus? Nein, man muss dieses Verbissen richtig verstehen. Ich sage, ich verfremde bewusst etwas. Wenn Jesus uns sagt, du sollst den Herrn lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Gemüt und all deiner Kraft, ist das genau das, was hier dieses sich hinein verbissen haben meint. Mit all deinem Gemüt sollst du auf den Herrn vertrauen. Und das ist nicht nur hier bei Kaleb so. Die großen Männer und Frauen der Bibel, die haben sich in Gott verbissen, ganz gleich, was da gewesen ist. Die haben nicht losgelassen. Denken wir an die Geschichte am Jabbok. Da ist Jakob und der ringt mit dem lebendigen Gott. Die ganze Nacht. Und dann sagt Gott, lass mich, denn es wird morgen. Und Jakob sagt, ich lasse dich nicht, ich halte dich fest. ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das ist eben auch dieses Hineinverbeißen in Gott, nicht anders können. Und da kriegt er auch diesen Namen, nicht mehr Jakob, sondern Israel. Streitet mit Gott, heißt er Israel. Ringt mit Gott, hat sich in Gott hineingefressen, im Prinzip verbissen. Das macht diesen Jakob aus, dass er nicht loslässt. Oder denken wir an Psalm 73, Asaf, diesen Sänger und Musiker zur Zeit Davids am Tempel, der so Furchtbares erleben muss. Alle um ihn herum sind gesegnet, alle machen Karriere, alle werden reich, alle sind glücklich verheiratet, nur er nicht. Wenn Sie das lesen, halt 23 Verse, nur des Leides, der Anklage, wie schlimm alles ist. Und dann kommt das ganz gigantisch, wenn er dann sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich im Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Egal wie schlimm es um mich rum wird, egal wie furchtbar mein Leben auch ist, dennoch bleibe ich stets an dir. Der lässt Gott nicht los. Er liebt ihn von ganzem Herzen, ganzer Kraft, der ist bei ihm. Oder ein anderes Beispiel, dieses Positiv, nochmal, ich verfremde, verbissen sein in Gott. Die kanaanäische Frau, deren Tochter da krank ist, die kommt zu Jesus, der sagt kein Wort zu ihr. Die Jünger müssen insistieren, Mensch, kümmere dich doch um sie. Er sagt, nö, zu diesen Menschen bin ich nicht gesandt, zu diesen Kanaanäern halt. Und sie macht weiter, nur hilf mir doch, bitte erbarm dich. Und er sagt, es ist nicht richtig, nicht, dass die Herren von ihrem Tisch abgeben, den anderen, den Hunden, die unten sind. Und doch sagt sie, ja, die Brosamen fallen. Die lässt Jesus nicht los. Ich habe meine Predigt zum Thema dranbleiben. Genau das an Jesus festbeißen. Genau das ist das Wichtige, das braucht es. Dass sich klammern an den Heiland, nicht loslassen. Immer und immer wieder, egal wie die Umstände aussehen, nicht von Jesus loslassen. Das meint dieses Verbissen sein. Und glaubt mir bitte eins, wenn ihr euch nicht, ich sage es nochmal verfremdend, verbeißt in Jesus, dann werdet ihr euch in andere Dinge verbeißen. Entweder ist es der lebendige Gott, auf dem ihr steht und an den ihr euch verbeißt, den ihr liebt von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt, oder ihr verbeißt euch in die Probleme, Sorgen und Nöte dieser Welt. Und da kommen die kleinen und großen Schwierigkeiten. Und die werden immer größer und immer größer. Und nur die bewegt man noch in seinem Denken. Und dann verbeißt man sich unguterweise in das Weltliche und nicht in das, worauf wir uns zu gründen haben, auf die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit unseres lebendigen Gottes. Kaleb, der Verbissene, der ist einer, der eben ganz bei unserem Herrn und Heiland ist, der nur ihn kennt und nur ihn sieht. Und das wollen wir uns zum Vorbild nehmen. So wollen wir auch sein in allen Lebensbereichen. Immer nur ihn sehen, gerade auch bei den Problemen und Schwierigkeiten, die da sind. Ein zweites, Kaleb, der Vordrängler. Verbissene ist ja nicht besonders positiv und Vordrängeln auch nicht. Wir müssen uns die Situation mal vorstellen. Die waren 40 Jahre in der Wüste, und haben sie 5 Jahre gekämpft, das Land einzunehmen. Harte Geschichten, das Buch Josua berichtet davon, wie das mit der Stadt Ai, mit der Stadt Jericho gewesen ist. 5 Jahre Krieg. Aber jetzt ist einigermaßen Ruhe, nicht vollständig Ruhe, davon berichtet das Josua-Buch auch. Einige Teile sind noch nicht befriedet, aber so einigermaßen geht es. Und jetzt wird das Land verteilt, Stamm für Stamm. Erst das Ostjordanland an die 2,5 Stämme und dann das Westjordanland. Und jetzt ist der Stamm Juda dran. Geschlecht für Geschlecht. Sippe für Sippe soll jetzt das Land zugeteilt werden. Und das Land wird verlost. Ein ganz gerechtes Verfahren. Nicht irgendwie gesagt, na, ihr seid ein bisschen besser, ihr seid ein bisschen größer, ihr seid ein bisschen angesehener, ihr kriegt die besseren Dinge. Nein, es wird gelost. Aber bevor gelost werden kann, für eben den Stamm Juda, dem Kaleb angehört, tritt er nach vorne. Kaleb. Und dann sagt er, gib es mir. Er drängelt sich vor. Der wartet nicht auf den Losentscheid, er will jetzt sein Recht einfordern. Jetzt kann man sagen, okay, er ist nun mal besonders verdienstvoller Israelit, neben Josua der Einzige, der überhaupt aus Ägypten noch übrig ist. Ob seiner Verdienste kann man das ja so ein Stück weit richtig finden, aber denkt man so im Hintergrund, muss er sich denn wirklich hier so vordrängeln? Und das richtig einfordern, so gib mir nun dies Gebirge, er fordert es ein. Also gut britisch ist das nicht. Also wenn Sie mal in England waren, wenn Sie sehen, wie die Leute da warten auf den Bus und alle stehen schön in Reihe, keiner drängelt sich vor. Gut bremisch ist das auch nicht. Wenn Sie hier in der Bremer Kaufmannsfamilie groß werden, da wird einem beigebracht, wir machen eher so ein bisschen auf Understatement immer zurück und ja, nicht sich nach vorne drängeln. Also weder gut bremisch noch gut britisch. Und gut christlich eigentlich auch nicht. Da soll man sich auch nicht nach vorne drängeln, da soll man ja auch eher sich unter den anderen stellen. Josua der Vordrängler. Dann muss man aber wissen, wo der sich hier vordrängelt. Der sagt, gib mir das Gebirge. Und zwar da, wo die Anakiter wohnen. Da, wo die befestigten Städte sind. Der sagt nicht, ich hätte gerne die Filetstückchen. Da unten in der Tiefebene. Das fruchtbare Land, wo man so leicht ernten kann. Der sagt, nein, gib mir das steinige Gebirge. Der sagt doch nicht, gib mir da die Städte, wo so ein paar Kanaaniter-Dörfer wohnen, die eh nichts drauf haben militärisch. Nein, ich will die stark befestigten Städte haben. Und ich will noch die Städte haben, wo die Anakiter, das sind die Riesen, die denen körperlich überlegen waren, die will ich haben. Der drängelt sich vor, um das Schlechteste, das Schwierigste und Härteste an Aufgabe zu bekommen. Der sagt nicht, das Filetstück, das Beste, sondern ganz im Gegenteil. Bitte, Josua, gib mir das Härteste. Das, was jetzt zu verteilen ist, da will ich das haben, wo die anderen sich alle in die Hosen machen. Dann sagt er auch, wenn Gott Gnade gibt, dann werde ich das schaffen. Es wird ein Kampf bleiben, das werde ich gleich noch sagen halt. Aber das weiß er. Er drängelt sich vor, weil er die härteste Aufgabe will. Und er weiß, da kann ich auch dran scheitern. Nicht jetzt aufs alten Teil setzen, und nach 85 Jahren, so nach dem Motto, die Meriten genießen, sondern zu sagen, ich bin hier, um alles einzusetzen und die härteste, schwierigste und schlechteste Aufgabe zu bekommen, die es hier noch bei der Landverteilung gibt. Und das ist vorbildlich. So sind eben wahre Gottesmänner, die nicht nur sich in Jesus Christus, in Gott verbeißen und ihm allein vertrauen, sondern die auch immer sagen, hier bin ich, vordrängeln und sagen, die härteste Aufgabe, das Schwierigste, das, was am meisten fordert, das will ich fürs Reich Gottes tun. Ich habe jetzt in meiner Corona-Zeit ein bisschen mehr Gelegenheit gehabt, Bücher zu lesen, hatte von Winnie Schäffbruch Gelegenheit, nochmal ein wunderbares Buch zu lesen, Jenseits der endlosen Meere. Und er hat also ganz viele Geschichten von Pioniermissionaren beschrieben. Wahnsinnsgeschichten, die ganz häufig mit dem Tod geendet haben. Geschichte etwa mit der Missionierung Ghanas und Nigerias, was da passiert ist, ein Walter Goins, ein Roland Bingham, die alle gestorben sind halt, die so Furchtbares erlebt haben, Malaria, und trotzdem alle sich nach vorne gedrängt haben. Und wenn dann die Aufrufe in den Missionsgesellschaften waren, immer wieder Männer und Frauen gekommen sind und gesagt, gebt mir das Allerschwerste, wo bisher nur Tod gewesen ist. Jim Elliot in Ecuador bei den Waorani halt, auch wissend, dass das extremst gefährlich ist, der gesagt hat, nein, ich will das machen. Nach vorne gehen, der es auch mit dem Leben bezahlt hat, wo aber aus dem Opfer ganz, 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 ganz viel Segen gekommen ist. Leute, die sich nach vorne gedrängelt haben, die nicht gesagt haben, na, irgendwie eine nette Gemeinde hier in Amerika oder in England, nein, dort in die Mission, wo noch keiner war, wo alle vor mir schon gestorben sind, da will ich erst recht auch noch mal hin, die das Opfer gebracht haben. Vordrängler, positiverweise für Jesus Christus, für unseren Gott. Oder ein Pater Maximilian Kolbe, 1941 im Auschwitz, im KZ, wo da ein Pole, Franz Gawinecki, hingerichtet werden soll, weil 10 andere geflohen sind. Und für jeden Geflohenen werden 10 einfach willkürlich hingerichtet. Und die werden in den Hungerbunker gesperrt, wo die einfach elendig verrecken. Und dieser Franz Gawinecki hat 2 Kinder und er bittet die SS-Schergen um Gnade. Die kennen keine Gnade. Die haben nur Befehl, für jeden Geflohenen 10 in den Hungerbunker. Und dann tritt eben Pater Maximilian Kolbe vor und sagt, nehmt mich, drängelt sich vor, nicht ihn, nehmt mich, obwohl er gar nicht ausgewählt war. Und dann nehmen sie und packen ihn dann in den Hungerbunker. 14 Tage ohne Wasser, ohne Essen, im Stehen da sein, und er hat nach 14 Tagen noch gelebt. Da haben sie ihn totgespritzt, die SS-Ärzte. Der hat seinen Urin getrunken, 14 Tage überlebt. Vorgedrängelt im Reich Gottes, das sind die ganz Großen. So wie Kaleb eben auch. Nicht zu sagen, ja, das ganz Bequeme, sondern das, was das Allerschlechteste ist am Dienst, das das Schwierigste ist, da zu sagen, da trete ich ein. Und warum? Weil der, an den wir glauben, genauso gehandelt hat, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Der ist auch nicht in diese Welt gekommen und hat gesagt, ja, allen Reichtum, den der Tempel zu bringen hat, mal zu mir, alle Lobpreisungen, und dann will ich mal gucken, sondern er ist gekommen in den Stall von Bethlehem, hat sich in die Krippe gelegt, das Allerschlechteste und Tiefste, und hat dann auch gesagt, die ganze Schuld der Welt zu mir ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Das macht unseren Glauben aus, dass unser lebendiger Gott auch das Schlechteste genommen hat, das Härteste, als er wahrer Mensch wurde. Das soll uns immer wieder auch Vorbild sein, dass wir immer wieder bereit sind, auch da uns zu melden für das Schwierige, für das Schlechte, für das ganz Harte und da auch ein Vordrängler zu sein, so wie das Kaleb gewesen ist. Ein drittes, Kaleb der Draufsteller. Der stellt sich auch etwas drauf. Und zwar auf die Verheißung des lebendigen Gottes. Das ist so großartig. Wir haben in der Lesung eben schon davon gehört, als sie wiederkommen aus dem gelobten Land, haben es erkundet halt, da rechnen die anderen Kundschafter nur mit dem, was sie gesehen haben in diesem gelobten Land. Da stellen sie sich bei ihrer Auswertung drauf und sie sagen, das schaffen wir nicht, das ist alles zu schwer. Aber Kaleb nicht. Der stellt sich auf das Wort Gottes. Gott hat uns gesagt, ich werde bei euch sein. Also gibt es keinen Grund, uns zu fürchten. Gott ist mit mir. Und so sagt es dann auch halt, nicht? Lasst uns nicht abfallen, Gott ist mit uns, fürchtet euch nicht. Da stellt er sich drauf. Und jetzt auch hier in unserem Predigttext. Er stellt sich auf das Wort Gottes. 45 Jahre ist es her, das sagt diese Geschichte ausdrücklich, das ist ja ganz interessant und das ist ja nicht umsonst. 45 Jahre sagt Kaleb zu Josua, dass Gott das zu Mose gesagt hat. Und darauf beruft er sich. Da sagt er, das hat das Wort Gottes gesagt. Darauf stellt er sich mit seinem ganzen Leben und fordert dann diese harte Aufgabe für sich ein. Er steht voll und ganz auf dem Wort Gottes. Ein Draufsteller. Und genauso sind die Männer und Frauen in der Bibel, die wirklich die Großen sind, Draufsteller, die egal wie lange so ein Wort Gottes her ist, sich draufstellen und darauf vertrauen. Ein Simeon, wir kommen ja von Weihnachten her, der da in den Tempel kommt und dem gesagt worden ist, du wirst nicht sterben, ehe du den Messias, den Christus gesehen hast. Da stellt er sich drauf und vertraut diesem Wort. Ein Petrus bei dem Fischzug, Lukas 5, der die ganze Nacht nichts gefangen hat und dann am Tag ausfahren soll, wo die Fische noch ganz unten im Wasser sind. Gegen alle Fischereivernunft, aber so sagt er, auf dein Wort, er stellt sich auf das Wort und fährt aus. Er rechnet mit dem Wort Gottes wie mit Zahlen. Genauso wie eben Kaleb. Vor 45 Jahren ist das gesagt worden und das gilt. Das Evangelium für diese Woche ist die Geschichte von Maria und Jesus bei der Hochzeit von Kana an, und da ist dieser Schlüsselsatz, wo Maria dann sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das heißt genau das, stellt euch genau auf das Wort Gottes, tut das ganz genau, verlasst euch drauf, und dann werdet ihr sehen, wie aus Wasser Wein wird und wie noch größere Wunder passieren. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Wir sollen uns draufstellen auf das Wort Gottes. Draufstellen. Und auch an dich sind Worte ergangen in deinem Leben. Vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 45 Jahren. Bei deiner Taufe hat Gott dir einen Taufspruch mitgegeben. Bei deiner Konfirmation hast du einen Konfirmationsspruch. Bei deiner Hochzeit hast du einen Traufvers bekommen. Du hast durch einen lieben Bruder irgendwann einen Brief bekommen, da stand was drauf. Du hast, was weiß ich, mal vom Pastor eine Geburtstagskarte gekriegt, da stand was drauf. Du hast Worte bekommen und da draufstellen. Ich stelle mich auch da drauf. Jeden Sonntag stelle ich mich hier an den Abendmahlstisch und die Bibel ist ja immer aufgeschlagen, Psalm 37, Vers 5. Das ist mein Taufspruch. Da war ich 1 Monat alt, als Gott mir den gesagt hat. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und Sonntag für Sonntag stelle ich mich hier hin und lese dieses Wort und weiß, ich kann es nicht reißen in der Predigt. Ich kann keinen Gottesdienst machen, dass irgendwas bei euch ankommt. Das muss er machen. Ich muss meinen Weg ihm anbefehlen, sonst funktioniert hier gar nichts. Da stelle ich mich drauf. Aber das hat er eben auch gesagt, das mache auch, und da kann ich mich drauf verlassen. Er wird es wohl machen. Bitte, verlasst euch auf das Wort Gottes, rechnet mit dem Wort Gottes wie mit Zahlen, egal wann es gekommen ist, stellt euch da drauf, genauso wie es eben Kaleb macht, der sich darauf stellt. Ein viertes und letztes, der Landeinnehmer. Auch das ist ja nichts Positives, wenn man es so sieht, wer ein Land einnimmt, da sind ja nur auch andere Leute drin, halt zu sagen, das ist ja eigentlich etwas Negatives halt, aber wir verfremden ja heute. Aber das muss man tiefer geistlich verstehen. 40 Jahre war Kaleb Sklave in Ägypten. Da hat er keine Perspektive von einem Land gehabt. Da gab es die Ziegelbrennerei, da gab es den Frondienst für den Pharao, sonst nichts. Und dann kommt der Befreiungsakt. Er darf den lebendigen Gott kennenlernen und darf mit Mose aus der Knechtschaft raus. Das ist ein Bild für die geistliche Wiedergeburt, aus der Knechtschaft befreit zu werden. Aber er bleibt ja noch in dieser Welt. Und dann kommen für ihn 40 Jahre Wüste. 40 Jahre Wüste, wo vor Augen ist, ihr werdet ins Land kommen. Er hat schon gesehen, das Land. Aber er muss noch 40 Jahre durch die Wüste, bis er überhaupt anfangen kann. Es dauert lange, es ist ein langer Weg mit vielen Kriegen, auch in dieser Wüstenzeit mussten sehr viel kämpfen. Es ist ein bleibender Kampf. Diese Landeinnahme ist ein bleibender Kampf. Und dann sind sie tatsächlich an der Grenze, überschreiten den Jordan und dann müssen sie tatsächlich kämpfen. 5 Jahre, er sagt das ja, ich bin jetzt 85 Jahre, 5 Jahre, härteste Kriege, Kämpfe, Kämpfe mit vielen Toten. Landeinnahme ist Kampf. Und dann auch hier, als er letztlich das Land dann befriedet ist, dann heißt es, aber es blieben noch Reste übrig, eben auf dem Gebirge, das, was er eingefordert hat. Und dann geht das auch weiter mit dem Kampf. Es hört für ihn nie auf, diese Landeinnahme. Das bleibt das Ziel seines Lebens. Auch als er jetzt das zugeteilt bekommt, Hebron und die Gegend um Hebron, muss er das Land weiter einnehmen. Wer ein bisschen in der Bibel zu Hause ist, der weiß, 2 Kapitel später wird davon berichtet, halt, wie er dann weiter kämpft und wie er den Ort Kirjat Sefer einnehmen will. Und sie können ihn nicht einnehmen. Halt. Und dann sagt er, derjenige, der für mich diesen Ort einnehmen wird, der bekommt meine Tochter zur Frau. Und da kommt ein anderer ganz großer Israelit, Othniel, den kennen wir aus dem Richterbuch, ist der erste große Richter halt. Der geht dann hin und nimmt diesen Ort ein und bekommt die Tochter zur Frau. Auch da ist es nicht nur bei ihm eben so, sondern der Kampf geht weiter. Auch Othniel muss weiter kämpfen, als er im Land ist halt. Da muss er dort kämpfen gegen diese Dinge. Die Landeinnahme hat immer mit Kampf zu tun. Und das ist ein geistliches Bild für unsere Situation. Wir haben ja auch ein verheißenes Land, einen verheißenen Ort. Hebron heißt übrigens Bundesort, übersetzt vom Hebräischen. Bundesort. Auch wir haben einen Bundesort, der uns gesagt ist, durch den Bund mit Jesus Christus, da wirst du eines Tages sein, im himmlischen Jerusalem. Und als wir wiedergeboren wurden, da fingen wir an, auf den Weg zu gehen, da wurden wir aus der Sklaverei befreit. Aber der Weg dorthin ist ein Kampf. Und die Landeinnahme in dieser Welt, bis wir denn endlich dort sind, bleibt ein Kampf. So ist es für Kaleb gewesen und so ist es auch für uns. Auf unserem Weg ins himmlische Jerusalem, wenn wir eines Tages in Einheit mit dem lebendigen Gott leben werden, ist angefochten in dieser Welt. Das Gehen in dieser Welt ist ein Kampf. Wir werden die Vollendung in dieser Welt nicht erreichen. Davon spricht Hebräer 11, das sagt, alle die großen Glaubensväter und wir auch haben das Verheißene nicht erlangt. Wir haben es von Ferne gesehen und gegrüßt, denn es gibt ein besseres Vaterland, so heißt es da wörtlich, als eben das, was in dieser Welt ist. Und genau auf das gehen wir auch zu, auf eben dieses verheißene Land, auf diesen verheißenen Ort, unseren Bundesort, das himmlische Jerusalem. Und das mag uns Kaleb lehren, dass auch wir Landeinnehmer bleiben und immer fortwährend im Kampf sind. Glauben heißt nicht, naja, ich habe irgendwann eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, so wie ich habe ja mit dem Abitur eben begonnen, ich habe Abitur, das habe ich dann eben, egal was in meinem Leben passiert, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Nein, die Landeinnahme ist etwas Zeitlebensbleibendes und es bleibt auch Kampf. Mit 40 Jahren, mit 80 Jahren, mit 85 Jahren, so wie hier bei Kaleb. Denn der Widersacher greift uns an. Der will nicht, dass wir das Land einnehmen, dass wir ins himmlische Jerusalem kommen. Und da mag uns dieser Kaleb auch wiederum Vorbild sein, der auch mit 85 Jahren sagt, wenn der Herr Gnade gibt, dann werde ich diese Kämpfe tatsächlich schon bestehen. Kaleb, der Verwissene, Kaleb, der Vordringler, Kaleb, der Draufsteller, Kaleb, der Landeinnehmer. Ich habe begonnen, indem ich von dem Verfremdungseffekt gesprochen habe. Und jetzt kann man sagen, ja, muss man als Pastor das dann auch anwenden auf so eine Predigt? Und da würde ich theologisch antworten, ja, das muss man vielleicht nicht, aber das darf man, weil die Bibel selber ja mit so einer Art Verfremdungseffekt arbeitet. Wir wissen ja, dass es sowas wie Typologie gibt, also die Vorbildung Jesu im Alten Testament. Meine These lautet, in jedem Kapitel des Alten Testamentes finden wir Jesus Christus. Und so auch hier. eine Verfremdung, eine etwas anders dargestellte Art. Und die finden wir hier, indem Josua Kaleb segnet. Josua heißt Jahwe rettet. Das ist das hebräische Wort des griechischen Jesus, was genauso eben auch heißt Jahwe rettet. Jesus heißt Josua im Hebräischen. Und das heißt, Josua segnet hier eben, und das ist das Besondere, den Kaleb. Und warum segnet er ihn? Nun, da würde ich genau sagen, weil der eben so ist, wie es ihn eben vor Augen gestellt hat. Weil er sich in den lebendigen Gott verbissen hat. Weil er sich vordrängelt für die schwierigsten Aufgaben im Reich Gottes. Weil er sich draufstellt auf das Wort Gottes. Und weil er eben ein Landeinnehmer ist und bereit zu kämpfen bis zum letzten Moment, um eben hineinzukommen in das gelobte Land. Und da wird er eben von Josua gesegnet. Und wenn ihr im Glauben genauso handelt, dann werdet ihr auch gesegnet von Jesus Christus, der für dich und für mich, wenn wir so handeln, wie Kaleb eben das himmlische Jerusalem bereithält. Amen. Der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.